Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt.
Guten Morgen. Das machen wir nochmal. Guten Morgen. Herrlich. Schön, dass du heute hier bist. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich habe mich richtig gefreut auf diesen Morgen, freue mich, neue Gesichter zu sehen, alte Gesichter zu sehen. Ganz besonders freue ich mich auf dich und auf deine Taufe gleich. Aber bevor wir dich taufen, möchte ich noch ein bisschen etwas zur Taufe sagen und viele Themen, die damit verbunden sind. Das Thema heute, wenn Gott Ketten sprengt. Und vielleicht hast du das Thema gesehen, hast dir gedacht, ui, oder vielleicht hast du gedacht, auch so intuitiv, boah, da freue ich mich drauf. Weil ich erlebe das doch auch so in meinem Leben, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass mich Dinge binden, von denen ich eigentlich nicht will, dass sie einen Einfluss auf mein Leben haben. Vielleicht irgendwie so eine ungesunde Beziehung zu jemandem, wo du schon lange denkst, boah, das wäre irgendwie schön, wenn das anders wäre oder wenn ich den Mut hätte, die Beziehung zu beenden oder mal etwas auszusprechen und da irgendwie sich was lösen würde. Vielleicht aber auch einen Job, den du nur machst, um nicht zu verhungern, aber an dem du gar keine Freude hast, oder nur um deine Miete zu bezahlen. Oder vielleicht denkst du auch an irgendwie so eine schlechte Angewohnheit oder sowas, die dich irgendwie, dir Zeit raubt, die dich bindet und von der du dir wünschst, dass Gott das irgendwie verändern würde in deinem Leben. Und damit beschäftigen wir uns heute und schauen uns auch gleich an, was die Taufe damit zu tun hat. Und damit wir das so verstehen, möchte ich so einmal so einen größeren Bogen spannen. Und ich habe eine Frage an dich. Ihr könnt einfach mal so reinrufen. Vielleicht kennst du die Geschichte vom Volk Israel. Vom Volk Israel. Und jetzt ruf doch einfach mal so rein, einfach mal Schlagwörter. Welche wichtigen Stationen kennst du vom Volk Israel? So in der Zeit. Was waren so wichtige Stationen vom Volk Israel? Ruft mal rein. Ägypten, Sklaverei in Ägypten. Was noch? 40 Jahre Wüstenwanderung, Mose, goldenes Kalb, ja, da war was. Jericho, Einzug in das verheißene Land. Ja, ganze Königszeit, super. Ey, ihr habt schon fast alle Punkte, die jetzt für heute wichtig sind. Ja, wir schauen uns mal einen Bereich von der langen Geschichte vom Volk Israel an. Das Erste, was eben gerade schon gab, Ägypten. Ist interessant, dass das Erste war. Das sagt irgendwie viel noch was. Es gab eine Zeit, in der das Volk Israel versklavt war im Land Ägypten. Okay, also die waren versklavt. Erst ging es denen recht gut und dann haben die Pharaonen gemerkt, boah, die Juden, die kriegen irgendwie so viele Kinder, wir müssen das irgendwie unterdrücken. Und haben sie angefangen, die zu versklaven und die zu benutzen für Bauprojekte und für alles Mögliche. Dann, was passiert als Nächstes? Gott sendet einen Propheten, einen ganz wichtigen Mann zu dem Volk Israel, nämlich Mose, der mit dem Auftrag kommt, das Volk herauszuführen aus der Sklaverei. Und dann gibt es diese Geschichte mit den 10 Plagen und so weiter und alles ganz schrecklich. Und dann gibt es diese eine Nacht, von der Gott sagt, ihr sollt jede Familie ein makelloses Lamm schlachten und das Blut an die Türpfosten streichen. Okay, Passa, das Passa. Passa, hebräisch, bedeutet so viel wie vorbeihüpfen. Ja, wer sollte vorbeihüpfen an dem Haus, wo das Blut dran ist? Der Todesengel, der Engel des Gerichts, sollte vorbeihüpfen an diesen Häusern und alle Israeliten, die das gemacht haben, da zieht in der einen Nacht der Todesengel vorbei und niemand muss in dem Haus sterben. So, und das war so der Auslöser für den Pharao, der dann gesagt hat, okay, jetzt dürft ihr ziehen, das ist mir zu viel, so viel Unglück, er hat selber ein Kind verloren, seinen ältesten Sohn, und lässt das Volk Israel ziehen. Und dann passiert etwas, nämlich das Volk Israel zieht aus Ägypten, da ist dann diese krasse Geschichte, dass sie durchziehen durchs Schilfmeer, der Pharao noch hinterherzieht, ganz viele Menschen sterben und so weiter. Und dann ist es, dass sich das Volk Israel aufmacht, das verheißene Land zu erreichen. Das Land Kanaan. Gott hat ihnen ein Land versprochen und das Volk Israel macht sich auf und in dieser Zeit passieren wieder doofe Sachen. Mit dem goldenen Kalb haben wir eben gehört, das Volk Israel muss sozusagen eine Ehrenrunde ziehen, 40 Jahre im Kreis laufen, kennen wir vielleicht auch, Wüstenzeiten unseres Glaubenslebens. Und dann kommt der Moment, sie stehen vor dem verheißenen Land und was sie noch trennt, einzuziehen, ist ein Fluss, nämlich der Rhein? Jordan. Der Jordan trennt das Volk Israel noch einzuziehen ins verheißene Land. Und Gott sagt, lieber Mose, du darfst nicht einziehen, aber Josua, du sollst einziehen, du sollst das Volk ziehen. Und dann ziehen sie ein. Jericho ist eben gefallen, die erste Stadt, die sie dann erobern, Jericho im verheißenen Land. Also und sie ziehen quasi ein und haben dann die Aufgabe, das ganze verheißene Land so einzunehmen. So, ja. Und was ich auch noch interessant finde, das ganze Volk Israel musste immer als Kollektiv unterwegs sein. Das war nicht irgendwie so eine One-Man-Show, irgendwer hat mal seinen Sturkopf durchgesetzt, sondern sie waren unterwegs, haben auf Gott gehört, wurden auch mal bestraft, liefen auch mal Dinge nicht so gut und so weiter. Und wir lesen jetzt mal, nur einmal auszugsmäßig, die letzte Station, was Gott da so zu sagen hat. Okay? Heute, ihr Lieben, ihr seid in einer Kirche. Okay? Und wir lesen heute die Bibel zusammen. Und heute in der Predigt lesen wir auch mehr Bibelstellen, als ich sonst in meinen Predigten habe. Okay? Seid ihr fein damit? Ja? Also mal so 5 Verse am Stück lesen, ohne wegzuschnarchen. Okay? Ich weiß, manchmal ist das schwierig, wenn man das so lesen muss, aber versucht euch voll zu konzentrieren und mit mir mitzukommen. Also, Gott spricht im ersten Buch Josua die ersten Verse. Als Mose gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn von Nun, der Mose bei seinen Aufgaben geholfen hatte. Mein Diener Mose ist tot. Nun wirst du Israel führen. Befiehl dem Volk, sich für den Aufbruch fertig zu machen. Ihr alle werdet den Jordan überqueren und in das Land ziehen, das ich euch gebe. Jedes Gebiet, das ihr betretet, gehört euch. Das habe ich schon Mose versprochen. Euer Land wird von der Wüste im Süden bis zum Libanon im Norden reichen und vom Euphrat im Osten bis zum Mittelmeer im Westen. Das ganze Gebiet der Hethiter wird euch gehören. Dein Leben lang wird niemand dir standhalten können, denn ich bin bei dir. So wie ich bei Mose gewesen bin, ich lasse dich nicht im Stich. Niemals wende ich mich von dir ab. Sei mutig und stark, denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe, und du wirst es den Israeliten geben. Halte dich mutig und entschlossen an das ganze Gesetz, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche kein Stück davon ab, dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Welches Gesetz meint Gott hier? Die ersten 5 Bücher Mose kannst du nachlesen, ganz am Anfang der Bibel. Das ist gemeint mit dem ganzen Gesetz, die Tora. Und Gott sagt, halte dich daran und es wird dir gut gehen. Du wirst Erfolg haben und du wirst mein Volk führen. So, was hat das mit uns zu tun? Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir immer wieder, dass die Autoren vom Neuen Testament immer wieder zurückgreifen auf die Geschichte und so den Bezug zu uns heute herstellen. Und dann kommt sowas wie, macht es doch bitte so, wie Josua, oder macht es eben bitte nicht so, wie das Volk mit dem goldenen Kalb. Immer wieder so werden so Parallelen hergestellt. Und ich möchte das jetzt mit euch auch mal machen, okay? Und zwar die erste Parallele, das Volk in Ägypten war versklavt. Sie waren nicht frei, sie mussten das tun, was der Pharao ihnen befohlen hat. Jesus hat dazu auch mal was gesagt, über uns. Jesus hat mal gesagt, habe ich das jetzt eben nicht gelesen? Aber lesen wir nochmal. So, Entschuldigung, ich wusste nicht, Josua 1 bis Vers 9. Sag dir die Gebote immer wieder auf, denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest, dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern, hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, steht dir bei, wohin du auch gehst. Das sagt Gott dem Josua. Was hat das mit uns zu tun? Sklaverei, Volk Israel ist in der Sklaverei. Jesus hat einmal etwas gesagt. Jesus hat mal gesagt, Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Und nur, wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Jesus sagt, schau mal, nicht nur das Volk in Ägypten, die Israeliten waren versklavt damals, sondern jeder Mensch, der sündigt, ist versklavt. Und was ihr braucht, ist die Freiheit, die Jesus euch schenkt. Das spüren wir vielleicht manchmal. Wie ich vorhin gesagt habe, oder? Wir spüren, dass wir manchmal Freiheit brauchen von Dingen, die uns belasten. Und wenn Jesus das so sagt, ich sage euch, jeder, der sündigt, dann steht da im Griechischen, also die Ursprache der Bibel, dieses Wort in einer bestimmten grammatikalischen Form. Es steht nämlich im Präsens. Und das bedeutet, dass wenn jemand sündigt und es ihm scheißegal ist, ob er sündigt.
Er sündigt, es ist sein Lifestyle, er liebt das, er gehört zur Sünde. Das ist das, was da steht. Es geht nicht um einmalige Sachen, die wir bereuen und die uns passieren, weil wir schwach sind, sondern es geht um einen Lifestyle, okay? Darum geht's. Und jemand, der so lebt, der ist ein Sklave der Sünde. Okay, das ist doch schon mal eine interessante Parallele. Wir sind auch Sklaven der Sünde, können Sklave der Sünde sein. Dann, Gott schickt Mose zum Volk Israel, ruft sie heraus. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber manchmal brauchen wir Menschen, die Gott zu uns schickt und uns rausrufen aus der Sklaverei der Sünde. Die uns rausrufen aus einem schlechten Lebensstil. Dann das Passahlamm. Jesus bezieht das Passahlamm auf sich und sagt von sich hier, ich bin das Lamm, die Abendmahlfeier, kurz bevor er stirbt, am Passatag. So wie das Volk Israel das Blut des Passahlamms an seine Türpfosten gestrichen hat, brauchen wir das Blut von Jesus Christus, der am Kreuz für unsere Schuld stellvertretend gestorben ist. Und wenn wir uns auf diesen Tod berufen, dann geht auch der Todesengel eines Tages an uns vorbei. Wir werden in alle Ewigkeit gerettet werden. Parallele. Dann diese Reise zum verheißenen Land. Runde in der Wüste, vielleicht kennst du das auch. Wüstenzeiten in deinem Glaubensleben, wo man kein Vertrauen mehr hat. Und man braucht so die persönliche Entscheidung, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte steuern zum verheißenen Land hin. Dann der Durchzug durch den Jordan. Der Durchzug durch den Jordan, den möchte ich mal heute symbolisch nehmen als Ort der Taufe. So wie das Volk Israel durchschreiten musste durch den Jordan und sozusagen gewaschen wurde und bereit wurde, ins verheißene Land einzuführen, so steht die Taufe im Leben eines Christen als Ort, wo allen deutlich wird, dieser Mensch hat sich für ein Leben mit Gott entschieden, einzuziehen ins verheißene Land, unter seiner Herrschaft zu leben. Bei der Taufe wird ein Mensch unter Gottes Herrschaft gestellt. Und dann ist diese Einnahme des verheißenen Landes. So wie das Volk Israel das verheißene Land einnehmen musste, so lernen wir dann auch, unter Gottes Herrschaft zu leben. Auch wir müssen manchmal Dinge einnehmen oder lernen, wie etwas funktioniert in einem neuen Leben mit Jesus. Und so wie das Volk immer gemeinsam unterwegs war, so sind auch wir nicht alleine unterwegs, sondern immer eingebunden in ein Kollektiv einer Ortsgemeinde. Und die gehört zum weltweiten Leib. Und so wie Gott zu Josua gesprochen hat, sei mutig und stark, halte dich an meine Gebote und dir wird alles gelingen, genauso sagt er zu uns das heute auch. Nehm das Land ein im Glauben, was Gott dir versprochen hat. Sei mutig und stark, geh mit mir voran, gestalte mit mir dein Leben und tu das, was ich dir gesagt habe. Ich habe das hier mal so ein bisschen dargestellt. Hast vielleicht schon gesehen, stehen ein paar viele Gegenstände heute hier auf der Bühne. Ich habe mal hier diesen Bereich der Bühne, der steht jetzt mal für das Reich der Sklaverei. Okay? Also hier ist mal so das Reich der Sklaverei. Dieser, quasi das Land, in dem jeder Mensch irgendwann mal unterwegs war. Das Land, in dem Dinge herrschen, in dem nicht Gott herrscht, sondern in dem der Teufel herrscht. In dem die Sünde herrscht und wir versklavt sind. Dann habe ich hier ist so mal der Jordan, symbolisch für die Taufe. Und wenn ein Mensch Jesus Christus kennenlernt, dann kommt irgendwann dieser Moment, wo er raustritt aus diesem Reich des Teufels, aus dieser Sklaverei der Sünde und Jesus kennenlernt. Und die Taufe steht symbolisch für diesen Prozess der Reinwaschung von der Sünde und des Beginns des neuen Lebens. Und dann dieser Bereich der Bühne, der steht mal so für das verheißene Land. Okay, für das verheißene Land und hier das Kreuz als Mittelpunkt in diesem verheißenen Land, sag ich mal. Und meine erste Frage an so dich heute ist, wenn du hast das jetzt gehört, ne? Die Israeliten, die sind diesen Weg gelaufen. Das, was ein Mensch durchmacht, wenn er Jesus kennenlernt, ist auch diesen Weg zu laufen. Wo stehst du auf diesem Weg? Meine erste Frage an dich, wo bist du da gerade unterwegs? Sagst du vielleicht von dich, boah, ich fühle mich überhaupt nicht frei. Ich bin, also die Freiheit, die Jesus schenkt, die in der Bibel verheißen ist, die habe ich noch nicht erlebt in meinem Leben. Ich fühle mich eher auch so, als ob nicht Gott der Herr in meinem Leben ist, sondern jemand anderes. Vielleicht stehst du auch so hier kurz, dass du sagst, boah, ich möchte eigentlich ins Verheißen, ich glaube eigentlich schon an Jesus, aber getauft bin ich noch nicht. Ja, der Georg, der steht genau hier. Gell? So, und vielleicht sagst du auch, ja, ich habe diese Entscheidung für Jesus schon lange getroffen und ich lebe eigentlich im verheißenen Land. Aber so richtig, was das bedeutet, habe ich manchmal überhaupt gar keine Ahnung. Und wir zoomen jetzt mal in drei Lebensbereiche rein, die sich verändern auf dieser Reise. Und dazu schauen wir jetzt wieder einen Text an, okay? Wieder mehr als 5 Verse. Römerbrief, Kapitel 6. Paulus steigt genau in diesen Gedanken der Sklaverei ein. Okay, seid ihr noch da? Paulus, Römer 6. Was heißt das nun, wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz? Ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Niemals. Paulus sagt, hier herrschen nicht nur irgendwelche bösen Sachen, sondern Menschen, die versuchen, Gott zu gefallen, indem sie ein makelloses Leben führen und alle Gebote zu halten und denken, sie werden dann gerettet, die leben auch hier. Die sind nämlich versklavt unter dem Gesetz. Das ist das, was Paulus sagt. Also das meint er im ersten Vers. Und er sagt, so, und jetzt leben wir hier in der Freiheit und ist es dann vielleicht völlig egal, wie wir leben, weil Gott hat uns doch frei gemacht, sagt niemals, sondern überlegt doch einmal, wenn euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven? Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Aber Dank sei Gott, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist und auf die ihr verpflichtet worden seid. Und Leute, ich liebe das aus innerster Überzeugung. Vor 2 Wochen habe ich genau darüber gepredigt, was passiert, wenn wir Jesus nachfolgen, einfach nur aus stumpfem Gehorsam, aus einer Pflicht heraus, das Glaubensleben wird zu Krampf, aber alles, was aus einer inneren Überzeugung passiert, das fühlt sich so richtig gut an, das machen wir gerne, da wird man nicht zum Heuchler, das macht richtig Spaß. So, innere Überzeugung. Der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist, auf die ihr verpflichtet worden seid. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Also es geht um Herrschaft und es geht um Herrschaft. Ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst. Paulus gebraucht das Bild vom Sklavendienst, das ihr alle kennt, weil es damals viele Sklaven gab, weil ihr sonst vielleicht nicht versteht, worum es geht. Früher habt ihr euch in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetzen. Okay? Es geht auch um Ethik. Also es geht darum, dass man sein Leben in einen Dienst stellen kann. Jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst, dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Also Sklaven der Sünde, Sklaven der Unmoral, Sklaven der Gerechtigkeit. Als ihr Sklaven der Sünde wart, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit und wart darum ihr gegenüber frei. Ja, logisch, ihr habt da gelebt und das hatte nichts zu suchen in eurem Leben. Doch welchen Gewinn brachte euch das? Dinge, über die ihr euch heute schämt, Dinge, deren Endergebnis der Tod ist. Ich habe so gedacht, es gab ja auch mal eine Zeit bei mir im Leben, wo ich nicht hier gelebt habe, sondern da. Und wenn ich jetzt so zurückschaue an die Zeit, da kommen mir echt schon ganz merkwürdige Geschichten in den Kopf. Dinge, von denen ich heute denke, boah Philipp, das hättest du echt sparen können. Das hättest du dir echt sparen können, gell? Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Also, wer hier lebt, der erntet den Tod, die ewige Verdammnis und wer hier lebt, erntet das ewige Leben. Ganz deutlich. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod, aber das Geschenk, dass Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Ganz guter Vers, super Vers zum Auswendiglernen. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber das Geschenk, das Jesus uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben. Und jetzt denkst du vielleicht, boah, wenn Paulus, also für dich ist das irgendwie sackhart. Du sagst, wie geht das denn jetzt? Ich möchte doch im verheißenen Land leben. Wie kann ich denn einziehen? Was heißt denn das jetzt praktisch in meinem Leben? Und wir zoomen jetzt mal rein und wir schauen uns das jetzt mal anhand von 3 Beispielen an, wie man ein Leben unter der Herrschaft Gottes leben kann und ein Leben hier leben kann. Okay? Anhand von drei Beispielen. Ich habe mal so in der Einleitung geschrieben, Geld, Sex und Macht. Ja? Irgendwie, das sind so drei Dinge, von denen wir, glaube ich, alle wissen, das kann unser Leben bestimmen, oder? Geld, Sex und Macht. Dazu muss man noch nicht mal Christ sein. Das ist ja sowas wie eine Volkswahrheit, dass diese Dinge einen riesen Einfluss auf unser Leben haben können. Geld, Sex und Macht. Ich habe jetzt mal Sex rausgenommen, weil ich finde immer, wenn man über Sex predigt, macht man es entweder gar nicht oder richtig, weil das Fass, das kriegt man sonst nicht wieder zu. So, ich habe ein anderes Thema reingemacht, was uns auch gleich ein bisschen auf die Geschichte von Georg vorbereitet. Okay, also, und zwar das Erste, was ich mal so reingenommen habe, ist das Thema der unsichtbaren Mächte. Ja, weil, warum habe ich das reingenommen? Auch als Erstes, weil ich glaube, da können wir als, das ist so das, das muss ich mir hier ein bisschen entwirren hier, da versteht man so am einfachsten, was darunter gemeint ist, wenn man über das Thema unsichtbare Mächte redet. Also, wenn wir so ins Neue Testament schauen, dann sehen wir immer wieder, dass Menschen ganz deutlich besessen sind von Dämonen. Okay? Jesus hat einmal gesagt, lass uns mal lesen gemeinsam, noch ein weiter. Wenn ich die Dämonen nun aber durch Gottes Finger austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Also wenn wir das Neue Testament lesen, dann ist das so eine Realität, die uns vielleicht dem einen mehr oder dem anderen weniger gar nicht mehr so bewusst ist. Dass es unsichtbare Mächte gibt, die Menschen echt richtig zu schaffen machen können. Und Jesus ist auf diese Welt gekommen gesagt, und hat uns gezeigt, dass er Macht über Dämonen hat und Macht über diese unsichtbaren Mächte hat und sie eben austreiben konnte. Und Jesus hat gesagt, immer wenn ich das tue, dann ist das ein Zeichen dafür, dass mein Reich, das Reich, zu euch gekommen ist. Ja? So, jetzt denkst du vielleicht, oh, Dämonen, das klingt alles so ein bisschen heftig, so ein bisschen hart. Ich glaube, wenn ein Mensch so von Dämonen besessen ist, ja, dann sind wir uns, glaube ich, echt einig, dass der, ich sag mal, echt so ganz schön weit weg ist von da hinten. Oder? Der steht unter der Herrschaft des Teufels, der ist irgendwie angekettet. Der gehört nicht zu Jesus. Ich glaube, dass man auch, sag ich mal, unsichtbare Mächte erleben kann, erfahren kann, ohne dass man gleich irgendwie besessen sein muss. Ja? Also, wenn man sich irgendwie einlässt auf gewisse, für manche Spielereien, auf Karten legen oder auf Wahrsagerei oder auf Stühle rücken. Ja, das sind alles Sachen, das ist Herrschaftsgebiet des Teufels. Und je nachdem, wie weit man da die Tür aufstößt, kann einen sowas echt belasten. Oder vielleicht eine esoterische Vergangenheit hat oder esoterische Gewohnheiten pflegt oder sowas. Das ist alles kein Spaß. Also genauso wie es Gott gibt und genauso wie es Engel, gute Engel gibt, gibt es auch den gefallenen Engel, den Satan. Und genauso wie Gott seine guten Helfer hat, hat der Satan seine bösen Helfer, nämlich die Dämonen. Und ja, die können auch noch heute das Leben von Menschen richtig, richtig beschweren. So, warum will ich dieses Beispiel? Weil da wird irgendwie so deutlich, da können Menschen so richtig gebunden sein. Was passiert jetzt, wenn solch ein Mensch Jesus Christus begegnet? Ja, wir lesen selber das, was Jesus getan hat. Er hat diesen Mächten geboten und sie mussten fliehen. Jesus zeigt vom Anfang bis zum Ende, dass er die Macht hat über den Tod und über den Satan. Er zerbricht diese Ketten. Ja? Und wenn jetzt ein Mensch getauft wird und sich damit deutlich unter die Herrschaft Gottes stellt, dann passiert was, dass diese Ketten zerbrochen werden. Und diese Person nicht mehr gebunden ist, sondern jetzt unter Gottes Herrschaft lebt. Einen neuen König in seinem Leben hat. Wie macht man das? Durch eine Entscheidung für Jesus und durch das Gebet. Und manchmal braucht man da auch, dass andere Menschen mit einbeten. Also die Besitzansprüche ändern sich und das Reich Gottes kommt, so wie es Jesus gesagt hat, ganz persönlich in das Leben eines einzelnen Menschen. Da finde ich, ist es sehr deutlich. Geld, Sex und Macht. Kommen wir mal zum Thema Macht. Wie sieht es eigentlich da aus? Macht würden wir vielleicht auch noch sagen, boah, also es gibt ja so diese Machtmenschen. Manchen Menschen, denen gefällt es, ganz offensichtlich Macht auszuüben über andere Menschen. Die sind machthungrig, machtgeil. Und vielleicht denkst du dir auch so, boah, das ist echt schlimm, Macht auszuüben über andere Menschen. Aber ich glaube, dass wir das nicht so schnell von uns schieben sollten und nur auf andere zeigen sollten. Macht, ist das vielleicht auch manchmal ein Thema für uns Eltern? Kann das nicht sein, dass man als Eltern manchmal so eine Art subtile Macht über seine Kinder ausüben will und dann voll ausflippt, wenn sie mal nicht so funktionieren, wie man es selbst will? Ja, freilich, natürlich, das kann auch andere Gründe haben. Aber ist das vielleicht auch, dass wir da manchmal so Machtbestrebungen haben? Und dann glaube ich, dann ist es nicht nur Macht über andere Menschen, sondern ist es auch Macht über sich selbst. Macht über sich selbst. Ist das vielleicht auch eine Form von Macht, die uns bindet und die verhindert, dass wir ins verheißene Land eintreten können? Im Grunde genommen ist kein Mensch ja wirklich frei. Niemand ist wirklich frei. Aber wir tarnen manchmal unsere Freiheit, die wir gerne hätten. Und dann unter dem Gesicht der Selbstverwirklichung tarnt sich manchmal ein krasser Egoismus. Jesus hat einmal Folgendes gesagt. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Also es gibt die großen Menschen, die Macht ausüben über andere Menschen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll dem anderen dienen. Also gibt es vielleicht eine ganz konkrete Möglichkeit, diese Kette loszuwerden? Oder was heißt es, diese Kette der Macht, den Wunsch, Macht auszuüben über andere Menschen? Wie kann ich diese Ketten loswerden? Jesus sagt, dein Gegenmittel dafür, wie du das im verheißenen Land regeln kannst, ist es, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu lassen als Lösegeld für viele. Also Leben unter der Herrschaft der Macht bedeutet, Macht auszuüben. Den Wunsch, Macht über andere Menschen auszuüben, aber auch komplett ein selbstbestimmtes Leben führen zu wollen, in dem mir niemand reinredet, außer ich selber. Leben unter der Herrschaft Gottes bedeutet, diese Kette der Macht abzulegen am Kreuz. Sich quasi das Ganze auf den Kopf zu stellen und zu sagen, ja, mein Ziel im Leben ist es nicht, Macht über andere auszuüben, sondern anderen Menschen zu dienen. Und mein Ziel im Leben ist es, nicht unter der Maske der Selbstbestimmung rücksichtslos zu sein und undankbar und meine Selbstverwirklichung voranzutreiben, sondern nicht selbstbestimmt zu leben, sondern Jesus bestimmt. Weil er ist der König, ich lebe hier unter seinem Herrschaftsbereich. Wer ist dein König? Wer ist dein König? Ein letztes Beispiel, auch ein sehr konkretes Beispiel, Thema Geld. Jesus hat einmal gesagt über das Thema Geld, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Jesus ist da voll ernst. Also Jesus sagt, Geldgier ist die Wurzel allen Böses. Wenn Geld dich bindet in deinem Leben und verhindert, dass du Jesus nachfolgst oder das tust, was er dir sagt, dann ist das echt so, als ob dieser Schatz hier rumgekettet ist um deinen Fuß und du kommst manchmal nicht weiter in deinem Leben mit Jesus, wenn du gebunden bist an Geld. Und wenn Geld Macht über dein Leben hat, dann ist das echt richtig schwer, das verheißene Land zu erreichen. Und was ich beim Geld, ich sag mal, glaubst du, dass man Christ sein kann und dass man trotzdem so ans Geld gebunden sein kann? Wer glaubt das? Ja? Also ich glaube das hundertprozentig. Ja? Und dann ist es doch so, um das mal im Bild zu machen, dass du bist vielleicht im verheißenen Land unterwegs und du sagst, ich will eigentlich Jesus nachfolgen, aber die Liebe zum Geld, das bindet irgendwie so den Radius, in dem du unterwegs sein kannst. Das stockt dein Glaubensleben, das steht im Weg, den nächsten Schritt zu tun, weil das ist ziemlich nervig, so ein Ding am Bein zu haben, oder? Die Liebe zum Geld. Und ich glaube, das ist sowas, darüber redet der Schweizer nicht gerne und der Deutsche auch nicht gerne. Das tun wir manchmal so ein bisschen ab, dass das wirklich so krass sein kann. So. Man merkt das vielleicht beim Thema Spenden. Wir haben hier mal über das Thema Spenden geredet und ich habe gesagt, Spenden, das ist so ein Test an unser Herz. Also bin ich ein Mensch, der frei, der gerne gibt, dem es, wo ich, also, oder so dieses, das Ding mit dem Zehnten, also das ist dann schon zu krass. Das ist ein Test an unser Herz. Wo bin ich gebunden? Und ich sage euch was, was nicht geht, ist versuchen, diese Scheißkiste mit rüberzuschlüren ins verheißene Land. Jesus ist da ziemlich deutlich. Was will ich denn die Wurzeln allen Böses im verheißenen Land? Was soll das da denn? Gibt es da auch irgendwie so ein Gegenmittel? Ich meine, warum lieben wir das Geld? Steckt da oft Sorge hinter? Die Sorge, wenn ich mich nicht darum kümmere, dass ich auf der Strecke bleibe? Dass ich mir das Auto nicht leisten kann, was ich haben wollte? Das Haus nicht abbezahlen kann? Den Lebensstil nicht fahren kann, den ich gerne möchte? Ist das Sorge spielt? Ist das Sorge? Ist diese Kette vielleicht die Kette der Sorge? Jesus hat mal Folgendes gesagt zum Thema Sorgen. Sammelt euch kein Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen, wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das heißt, du kannst vielleicht hier leben, aber dein Herz ist vielleicht immer noch da. Funktioniert das? Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann erst recht nicht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen. Jesus sagt, es gibt ein Gegenmittel gegen diese Kette. Und das ist nämlich, diese Kette ans Kreuz zu bringen. Und damit auszudrücken, du sorgst für mich und ich vertraue dir. Und darum muss ich das nicht mehr haben, sondern kann frei leben. Ans Kreuz binden. Das waren jetzt mal drei Beispiele. Und ich könnte jetzt ewig so weitermachen und hier alle möglichen Sachen aufstellen und wir könnten zusammen überlegen, warum binden mich diese Dinge und was wäre das Gegenmittel? Was sagt Jesus dazu? Wie kann ich diese Bindung ans Kreuz bringen? Da, wo sie viel besser aufgehoben ist. Wir singen jetzt gemeinsam ein Lied. Und danach wird uns Georg seine Geschichte erzählen. Und ich bin gespannt, ob der eine oder andere nicht sagt, ui, das hat ja richtig viel mit dem zu tun. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns frei machen willst. Frei von Dingen, die uns binden. Und ich bete, dass du uns zeigst, wo wir gebunden sind. Wo wir vielleicht so die eine oder andere Bindung aus dieser Sklaverei noch mitgenommen haben ins verheißene Land. Und ich bete, dass du uns das Gegenmittel gibst. Immer und immer wieder neu. Amen.